Ja, Daniel 10 gehört vielleicht zu den eher weniger bekannten Kapiteln dieses ganzen Buches. Oft spricht man von Kapitel 7 oder Kapitel 2, auch über Kapitel 11, Kapitel 9. Aber das hier, es enthält sehr wichtige Mitteilungen, denn bei Prophetie kann man auch mal anderer Auffassung sein, da lassen wir uns stehen. Aber das heute, mit dem wir uns beschäftigen, das ist ein Fakt. Ein Fakt und wichtig für das Verständnis biblischer Prophetie und überhaupt des ganzen Wortes Gottes ist das wichtig. Und nicht nur das, es ist auch überhaupt zur Beurteilung des gesamten Weltgeschehens ist das wichtig. Für die ganze Weltgeschichte. In all den Fragen, was ist auf dieser Welt los? Ohne Berücksichtigung dieser Dinge, die uns unter anderem dieses Kapitel uns zeigt, da haben wir keine komplette Antwort. Und aus meiner Sicht ist das auch ein viel zu vernachlässigtes Thema. Die Kapitel 10 bis 12 sind zusammenhängend und Kapitel 10 bildet eigentlich eine Art Einleitung für das, was danach kommt. Es ist ja jeweils interessant, wenn wir Einblicke bekommen hinter die Kulissen, zum Beispiel in einem Fernsehstudio. Das sieht ja dann manchmal teilweise ganz anders aus, wenn wir vor Ort sind und es findet keine Sendung statt. Teils steht da einfach, also früher war das zumindest so, eine grüne Wand oder eine leere Wand. Aber während wir fernsehen, da erblicken wir dort die Wetterkarte zum Beispiel. Und da sind auch all die Kameras und die sonstigen Elemente. Und gerade während einer Sendung ist es dann auch interessant, hinter diese Kulissen zu blicken. Da sind Menschen, die arbeiten in der Regie, andere eben an der Kamera, wieder andere am Ton. Da ist rundum sehr viel los, vielleicht rennt noch jemand mit dem Puderpinsel da umher. Und als Zuschauer zu Hause, auf dem Sofa, da merken wir nichts. Da ist augenscheinlich Ruhe. Nur der Moderator oder der Nachrichtensprecher, der spricht. Und genau das dürfen wir heute mit unserem Kapitel auch tun. Hinter die Kulissen blicken. Augenscheinlich merken wir davon nichts von dort. Wir ahnen nichts. Aber dieses Kapitel, es zeigt, was da alles los ist und der Einfluss von dort auf die Welt. Und deshalb die Überschrift des heutigen Morgens: Der geistliche Kampf hinter der Weltpolitik. Und wir kommen dann im Fortlauf auf diesen Kern dieses Themas zu sprechen. Zunächst einmal in unserem Text, da herrschte bei Daniel große Trauer. Und das ist der erste Punkt. Daniels Trauer. Wir lesen mal die Verse 1 bis 3 und ich lade ein, wer die Bibel dabei hat, das mit aufzuschlagen. Man kann dem Inhalt einfach besser folgen, wenn man den Bibeltext vor Augen hat. Daniel 10, die Verse 1 bis 3. Im dritten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und kein Fleisch und kein Wein kamen und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Hier haben wir nun gelesen, im 3. Jahr des Königs Kyrus. Da fragen wir uns jetzt, ja, wo stehen wir hier somit zeitlich? Zeitlich befinden wir uns im Medo-Persischen Reich. Das ist das silberne Element im Standbild aus Daniel 2, das 2. Reich nach Babel. Und den König Kyrus, den kennen wir nämlich aus Esra 1. Er hat nämlich in seinem 1. Jahr, hier befinden wir uns schon im 3., er hat aber damals in seinem 1. Jahr bereits diesen Befehl erlassen, dass das jüdische Volk zurückkehren darf in die Heimat und dass der Tempel wieder gebaut werden darf. Und da sind viele Juden zurückgekehrt. Das lesen wir ja in den Büchern Esra, Nehemia. Aber Daniel nicht. Vielleicht, weil er ein mittlerweile alter Mann war. Und zudem erhielt Daniel ja, Daniel 1 bis 9, schon viele Offenbarungen Gottes. Und er wusste, dass es mit den Verheißungen Israels noch eine lange Weile dauern wird, bis diese Erfüllungen kommen. Wir lasen hier in Vers 1, die Bibel bezeugt, das Wort ist wahr. Hier in Bezug der Trübsal, auch der noch ausstehenden großen Trübsal, die in der Bibel verankert ist, in Gottes Heilsplan. Das Wort ist wahr. Und Daniel, er verstand diese Schau. Wir haben das gelesen. Er hatte Erkenntnis. Warum? Weil Gott sie ihm gab. Wir lasen, und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. Nun ist es schon beeindruckend, wie Daniel hier im Gebet einmal mehr ringt, wie er einmal mehr mitgeht, wie ihn das bewegt in Bezug mit dem Volk Gottes Israel, dass es noch so lange dauert, dass noch so Drangsale und die große Drangsal kommen wird. Und wenn wir das lesen hier, trauerte ich, aß keine leckere Speise, kein Fleisch, trank kein Wein, salbte mich nicht, 3 Wochen lang. Ja, womöglich aß er nur ungesäuertes Brot. Das war ja damals beim Passa dieses Brot des Elends, das Brot der Mühsal, 5. Mose, Kapitel 16, Vers 3. Und das steht ganz im Gegensatz zur köstlichen Speise. Und Wein? Wein, ein Bild der Freude. Psalm 104, 15. Damit der Wein das Herz des Menschen erfreue, kam ihm nicht mehr in den Mund. Und wir haben gesehen, er salbte sich nicht. Das war damals in Israel ein typisches Zeichen der Trauer. 2. Samuel 14, Vers 2. In 2. Samuel 14, Vers 2 heißt es: Stelle dich doch trauernd und ziehe Trauerkleider an und salbe dich nicht mit Öl. Wichtig ist hier zu erwähnen, diese Trauer von Daniel zeigte sich der damaligen Heilszeit entsprechend in diesen äußerlichen Handlungen. Es war ja wie bei der Beschneidung. Was im Herzen eigentlich stattfinden sollte, wurde äußerlich bekannt gemacht, mit diesen Äußerlichkeiten. Und so auch hier mit diesem inneren Mitgehen, das kam äußerlich zur Geltung. Daniel ging innerlich mit, er leidet mit seinem Volk Israel. Ja, wie ist das bei uns, wie ist das bei mir? leiden wir auch so mit den unseren, den anderen Gemeindegliedern, die Nöte haben. Es ist eigentlich eine sehr wichtige Tugend von uns, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen Glieder mit, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Ist das bei uns so? Ja, 3 Wochen lang war Daniel so mit im Gebet, so lange, bis er eine Antwort bekam. Warum so lange? Das sehen wir später noch. Was wir für uns schon mal so mitnehmen können, ist, Gott ließ diese Dauer zu. Gott antwortet nicht immer sofort, weil er will, dass wir geistlich wachsen, dass wir geformt werden, dass wir vorankommen, weiterkommen. Bei uns im Verlag haben wir schon ein älteres Buch, das heißt, lieber Gott, vielen Dank für die Gebete, die du nicht erhört hast. Auch das kommt vor. Gott hat es schon erhört, aber vielleicht nicht so, wie wir gerade uns wünschen. Was mich fasziniert ist, Daniel, er war schon ein alter Mann, und was hat er gemacht? Er vertraute nicht auf sein Alter. Er vertraute nicht auf seine Lebenserfahrungen. Nicht auf das, dass Gott ihm schon überall eine solch hohe Stellung geschenkt hat, dass er Ansehen gehabt hat. Also, er vertraute nicht auf seinen Lebenslauf, könnten wir sagen, auf seine Qualifikationen. Das ist ja etwas, was wir immer wieder beilegen müssen bei Bewerbungen, den Lebenslauf. Da ist man je nachdem stolz drauf. Regierungsverantwortung in Babel. Nein, darauf vertraute Daniel nicht. Er vertraute nicht auf seine eigene Treue. Trotz dem Widerstand damals, als er 3-mal am offenen Fenster in Richtung Jerusalem gebetet hat, er vertraute nicht darauf. Er vertraute nicht auf das, dass Gott ihm schon so oft geholfen hat, Träume zu deuten und ihm schon so vieles geoffenbart hat. Nein, darauf vertraute er nicht. Er war sich seiner Schwachheit in hohem Alter vollständig bewusst. In diesem gestandenen Alter, mit beiden Beinen geerdet im Leben, würden wir menschlich sagen, er vertraute nicht darauf, trotz all seiner Erkenntnis. Und gewaltig ist doch, selbst ein gereifter und erfahrener Gottesmann, wie hier Daniel, der fällt betäubt zu Boden, wenn Gott sich offenbart. Vielleicht wissen wir alle sehr viel. Vielleicht kannst du viele Erfahrungen vorweisen. Hast schon viel mehr Lebenserfahrung als ich, als viele andere hier. Und das ist auch gut, das ist wunderbar. Und trotzdem bleibt es so, wir alle, jeder Einzelne sollte durch eine innere Haltung von Demut gekennzeichnet sein. Die in der Vergangenheit gelernten Lektionen, die verhindern nämlich nicht, dass wir neue Lektionen lernen müssen. Und übrigens, Jesus Christus, der in der Gestalt Gottes war, Gott gleich und dennoch auf Erden ein demütiger Mensch, der anderen Menschen die Füße gewaschen hat. Und da sind wir beim 2. Punkt, himmlischer Besuch. Und da lesen wir Daniel 10, die Verse 4 bis 9. Himmlischer Besuch. Aber am 24. Tag des 1. Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hidekel. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas. Und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verborgen. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir, und mein Aussehen wurde sehr schlecht, und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Ja, Daniel, er bekam himmlischen Besuch. Doch um wen handelte es sich hier? Und das ist nun gar nicht mal so einfach zu beantworten, wie wir vielleicht zunächst denken. Weil was uns direkt ins Auge sticht, ist, wenn wir das lesen, Augen wie Feuerfackeln. Ja, an was denken wir direkt? Wir denken doch an Johannes auf Patmos in Offenbarung Kapitel 1, der uns diesen wiederkommenden Herrn Jesus genauso beschreibt. Aber es gibt auch gewichtige Unterschiede, und viele der eigentlich hervorstechendsten Merkmale, die uns Johannes beschreibt, die sind hier nicht vorhanden. Daher ist es aus meiner Sicht keinesfalls sicher, dass es sich hierbei um Jesus Christus handelt. Das wichtigste Argument ist, der hier gegen Jesus spricht, dieser Besucher, er spricht später davon, wir gehen noch darauf ein, dass er 21 Tage lang durch den Fürsten des Königreichs Persien gehindert wurde. Aber Jesus, er kann doch nicht gehindert werden. Das ist ja ausgeschlossen. Jesus ist der, der einmal zurückkommt und die Werke des Teufels endgültig zerstören wird. 1. Johannes 3, Vers 8. Deshalb können wir hier vielleicht an einen Engel denken. Vielleicht, ja, wenn wir den Gesamtkontext des bisherigen betrachten, der Engel Gabriel. Ja, wir haben gelesen, nur Daniel hat diese Erscheinung gesehen. Die anderen haben sich erschreckt, sind geflohen. Und Daniel, als er den Klang seiner Worte hörte, sank er ohnmächtig auf sein Angesicht zur Erde nieder. Wir merken einmal mehr, der irdische Mensch, der ist keineswegs ausgerichtet und fähig zur Begegnung mit himmlischen Figuren, die ummantelt sind mit himmlischer Macht. Wie gut ist es doch, dass wir einmal verwandelt werden. Und dann haben wir den perfekten Leib für diese himmlischen Welten. Und der ist für diese Zustände perfekt. Und da merken wir, ja, Gott denkt einfach an alles. Und diese Schwäche Daniels hier steht doch auch in gewissem Sinne für die Schwäche Israels. Diese Schwäche wird noch andauern, bis die Juden in der Zukunft, dieser Überrest, Gott anrufen wird und sie gemäß seinen Verheißungen verwandelt werden, gemäß ihrer Verwandlung, die bevorsteht, davon lesen wir in Hesekiel 36 ab Vers 24 und ich lese da die Verse 25 und 26 aus Hesekiel 36. Die Verse 25 und 26. Und ich will reines Wasser über euch springen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. So können wir sagen, auch diese Gläubigen des Volkes Israels erwarten gemäß ihren Verheißungen zunächst diese Verwandlung. Ja, und dieser himmlische Besucher nun, der eröffnet nun dem Daniel, und da sind wir jetzt eigentlich bei dem, wo wir hinwollen, und das ist auch der dritte Punkt, den Blick hinter die Kulisse. Da lesen wir mal Daniel 10, die Verse 10 bis 13. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein. Denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Ja, in dem Handeln und Reden des Engels werden drei Dinge hier zunächst einmal deutlich. Daniel, er wird aufgerichtet und er wird gestärkt. Die Hand, die ihn berührt. Daniel, er wird getröstet. Diese Erscheinung sollte ihm keinesfalls irgendwie Angst machen. Er wird genannt ein Vielgeliebter. Und Daniel, er wird beruhigt. Fürchte dich nicht. In Daniel sehen wir auch ein Vorbild eben auf die Gläubigen in der großen Trübsal, die Stärkung durch Engel erfahren werden, die aber auch erschrecken vor der göttlichen Herrlichkeit, so ähnlich wie die Jünger damals auf dem See, als sie dachten, ein Gespenst, und Jesus sagt: Keine Angst, ich bin's. Dann auch im Durchhalten in Bedrängnis und so weiter. Israel erlebt das in der Zukunft so ähnlich wie Daniel hier. Aufgerichtet werden, gestärkt, getröstet, beruhigt werden. Ja, was ist das doch für ein zärtliches Bild? Daniel, der liegt da zitternd am Boden, und da berührt ihn eine Hand. Nicht eine harte Hand, nicht eine fordernde Hand, sondern eine Hand, die aufrichtet, eine Hand voller Liebe und Kraft. Wie anders sind doch manchmal wir Menschen. Ungeduldig, haben kein Verständnis für die anderen. Aber so anders ist unser Gott, der diesen Engel sendet. Aber auch unser Herr Jesus Christus, wie auch immer wir jetzt diese Gestalt einordnen. Gott sieht, wenn du schwach bist. Er erkennt deine Erschöpfung. Er erkennt und weiß um deine Frage, deine stille Not, die vielleicht keiner weiß. Und er lässt dich nicht einfach liegen. Er kommt, er berührt, er richtet auf. Das, was Daniel erlebt, gilt ja diesbezüglich auch uns. Wir haben ja denselben Gott, und es zeigt auch, wie wir doch Seelsorge mit anderen betreiben sollten. Einen Gott haben wir, der sagt, fürchte dich nicht. Einen Gott, der tröstet, bevor er redet. Der stärkt, bevor er etwas fordert. Der uns im Voraus begabt. Und gerade in den Momenten, in denen wir uns innerlich wie Daniel fühlen, müde, überfordert, vielleicht auch verwirrt, da dürfen wir wissen, der lebendige Gott, er ist da. Er ist nicht fern. Und nun bestätigt der Engel Daniel, dein Gebet ist erhört worden. Vers 12. Sind deine Worte erhört worden? Und ich bin gekommen, um deiner Worte willen. Wir lesen es, das Wort erhört. Gott sieht dein Herz, er hört dein Gebet. Immer, auch wenn die Antwort nicht sofort kommt. Hier im Text waren es Widerstände in der finsteren Welt. Daniel musste 3 Wochen warten. Das Gebet, es war von Anfang an bei Gott angekommen. Kein Ruf geht ihm verloren, kein Seufzer bleibt bei ihm ungehört. Ein gewaltiger Trost für dich, für mich, für alle Gläubigen. Nicht das Wann und Wie der Antwort ist entscheidend, sondern die Gewissheit, Gott hat gehört. Und darum dürfen wir ruhig werden. Wir müssen uns nicht sorgen, ob Gott reagiert. Er tut es. Auf jeden Fall. In seiner Zeit, in seiner Weise und immer in Liebe. Vertraue. Dein Gebet hat längst sein Herz erreicht. Und dann lasen wir Vers 13. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Aha, da ist jemand weiteres tätig hinter den Kulissen. Wer ist dieser Fürst des Königreichs von Persien? Und der Zusammenhang hier macht nun deutlich, ja klar, das kann nicht der irdische König Kyrus sein, von dem wir in Vers 1 lesen. Das kann nicht sein. Und überhaupt, ja, welcher irdische Herrscher, sei er noch so mächtig, könnte einem gewaltigen Engel oder diesen himmlischen Wesen 21 Tage lang widerstehen? Und nun, ja, wenn es kein Mensch ist, ja, wer ist es denn? Es kann nur ein Engelsfürst sein, eine himmlische Gestalt. Da gibt es also im Himmel Fürstentümer. Und mit diesem Blick verstehen wir somit auch viele andere Bibelstellen besser, wenn die schreiben von Fürstentümer. Das meint dann nicht das Königshaus in England, dem Buckingham Palace oder so. Nein. Wenn wir lesen von Fürstentümer und Herrschaften, da geht es um die himmlische Welt. Das sind also diese Bezüge, die wir da tun müssen. Da ist also Satan, der in der Luft herrscht, der hat Untertanen, der setzt Fürsten ein. Und Menschen ohne Gott, auch wenn sie es nicht merken, leben doch ganz nach diesen Gedanken. Und übrigens, wenn wir vorgreifen, Vers 21, der Fürst von Griechenland. Hier auf der Erde hat das griechische Reich das persische dann abgelöst. Es scheint also so, dass Mächte auf dieser Erde unter der Herrschaft von Fürsten in den himmlischen Welten stehen. Und das ist der geistliche Kampf hinter der Weltpolitik. Und ja, der Teufel kann Vollmacht übergeben, wie er es eben bei diesen Fürsten tat, weil Satan konnte schon Jesus damit versuchen, in Lukas 4, Vers 6. Lukas Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, Lukas 4, Vers 6, und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit gebe, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Also sehen wir, Satan delegiert Gewalt, die ihm immer innerhalb des Spektrums, welches er von Gott bekommt, zu handeln. Und dieser Fürst von Persien, von dem wir lesen hier, der kämpft somit gegen die Absichten Gottes. Der kämpft gegen Gottes Heilsplan. Und er ist somit ein böser Engel, ein Fürst des Teufels. Wir lernen aus dem Ganzen, dass die Engel Satans versuchen, Einfluss auf die Geschehnisse dieser Welt zu nehmen. Warum? Um Gottes Pläne zu stören. Das heißt, hinter Kriegen und Konflikten stehen somit auch diese finsteren Mächte. Und in diesem Kampf des Engels gegen den Fürsten von Persien kam, wie wir das lasen, der Engel Michael zu Hilfe. Das ist also gewaltig, was da alles los ist. Und dieser kämpft für die Wege Gottes mit Israel. Und das wird bis in Zukunft so sein. Warum wissen wir das? In Offenbarung Kapitel 12, 7 bis 8, da entdecken wir das. Offenbarung 12, 7 bis 8. Wenn wir das lesen, da merken wir, Michael kämpft mit anderen Engeln. Er kämpft gegen den Teufel. Und wir sehen immer wieder, dass Gott den Michael einsetzt, um die Wege mit Israel zu bewachen. Auch in Daniel Kapitel 12 ab Vers 1 ja, geht das deutlich hervor, dass dieses Amt Michaels bis zum Ende bestehen bleiben wird. Und das zeigt nun uns, die Wege Gottes mit Israel sind gesichert. Sie sind gesichert bis zur Erreichung aller Ziele. Also gewaltige Kämpfe hinter der Weltpolitik. Und wenn wir so nach Israel blicken, diese Kämpfe sehen, da wissen wir, es ist einiges los in der unsichtbaren Welt. Und wir stellen fest, diese Engelskämpfe haben in Gottes Plan immer mit Israel und den Nationen zu tun. Heißt also, hinter den Großen, hinter den Mächtigen, hinter Ministern, hinter Diplomaten, sie denken, dass sie die Räder der Weltenuhr Gottes bewegen. Aber hinter ihnen stehen Herrschaften und Hoheiten, gute und böse, die ihnen unbewusst und in ihnen unbewusst die Gestaltung oder auf die Gestaltung der Politik einen höchst bemerkenswerten Einfluss haben. Diese meinen, sie seien die Schachspieler. Sie merken aber nicht, dass sie die Figuren sind, die geschoben werden. Und das ist auch eine Antwort darauf, wenn uns Dinge da vor die Augen kommen oder wir Dinge hören, wo wir denken, das ist absurd, realitätsfremd. Dinge, die wir nicht einordnen können. Und deshalb übrigens in Bezug auch auf uns als Gemeinde, ja, da spricht der Epheser, Paulus in Kapitel 6, Vers 12, in Bezug der Waffenrüstung ja, von Fürstentümer, von Gewalten, von Weltbeherrscher der Finsternis. Böse Mächte. Und deshalb richtet sich unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Vergessen wir das nicht. Zum Beispiel auch Paulus. Satan hat Paulus zweimal gehindert, nach Thessalonich zu kommen. 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Da heißt es, darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Und somit braucht es dich und mich nicht wundern, wenn wir uns für Jesus investieren wollen, aber da so viele Hinderungen sind. Dieses Wissen hilft uns, einfach immer weiterzumachen. In unserem Auftrag, in deinem Herzensanliegen, bei dem, was Gott dir und mir aufträgt. Und nun finden wir auch im Text bei uns ein Anschauungsbeispiel. Die Antwort, warum die Erhörung des Gebets verzögert wurde, hier bei Daniel. Er hat 3 Wochen lang getrauert, 3 Wochen lang gebetet, 3 Wochen lang gerungen. Genau 3 Wochen. Genau so lange dauerte der Kampf dieser Engel, nämlich 21 Tage. Ist das Ihnen und mir aufgefallen? Verse 3 und 13. Ja, was zeigt das uns? Das zeigt doch, Daniel fastet und betet und somit war er Gegenstand in diesem Kampf mit dabei in der unsichtbaren Welt. Dieser geistliche Kampf hatte genau die gleiche Dauer. Ein geistlicher Kampf im Hintergrund. Daniel war dabei beteiligt. Und da sehen wir doch, wie Gott unsere Gebete, deine persönlichen Gebete, hinter den Kulissen gebraucht. Das hat Einfluss. Wir dürfen das Gebet nicht unterschätzen. Und wenn Sie also Ihren treuen Gebetsdienst tun, vielleicht körperlich sonst eingeschränkt sind, und das ist Ihr Dienst, denken Sie daran. Absolut kostbar. Riesiger Einfluss. Oft denken wir doch, ich bete ja nur. Nein, eben nicht nur. Es ist so etwas Großes. Und da kommen wir zum 4. und letzten Punkt. Für die Tage oder für die vorliegenden oder fernliegenden Tage Israels. Für die fernliegenden Tage Israels. Und da lesen wir mal Vers 14. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Diesen Umstand haben wir im Danielbuch immer wieder. Und es ist ja gewaltig. Gott versteht es, diese Geschehnisse damals erfüllen zu lassen. Und sie werden sich nochmals erfüllen in fernliegenden Tagen. Daniel soll erfahren, was dann in der weiten Zukunft geschehen wird. Und genau dem begegnen wir dann in Daniel Kapitel 11. Ist eine Einleitung für das Danachkommende. Gottes Wort zielt immer dahin, wenn der Sohn des Menschen in seiner ganzen Macht zurückkommt. Fernliegende Tage. Erst da, wo der Stein sich löst und die Füße zerschlägt, erst da geht die ganze Skulptur kaputt. Das sind die fernliegenden Tage, die Wiederkunft Jesu. In Daniel 10, 15 bis 19 lesen wir nun, da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer der Menschenkindern gleich war meine Lippen an. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand. Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Wir lesen hier, Daniel verstummte, schon wieder. schon wieder traurig, nachdem er gehört hatte, dass diese Verheißungen für Israel sich auf eine ferne Zukunft, fernliegende Tage beziehen. Und hier merken wir, Daniel, er hat schon wieder Gottes Stärkung nötig. Er war wieder am Boden. Aber da war ein Mensch oder ein Mann einen, oder eine Gestalt einem Mensch gleich, der tröstete ihn wieder. Und das ist ja unglaublich schön, weil es zeigt uns, der Herr erwartet nichts von dir, als auf ihn zu blicken und die Kraft von ihm zu erwarten. Wieder am Boden, aber so viel Geduld hat Gott mit dir, mit mir. Da war einer, der hat den Daniel getröstet. Und die Wirkung, die setzte unmittelbar ein. Und das können auch wir erleben. Lassen wir uns doch auf Gott ein in unserer Situation. Schauen wir auf ihn, erwarten wir bewusst die Kraft von ihm. Und es wird doch Realität, was Daniel erlebte. Und als er mit mir redete, fühlte ich mich gestärkt und sprach: Mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Hier denken wieder einige Ausleger an Jesus, andere wieder an Engel, einen Engel. An einen Engel, weil dieser Menschenähnliche im Anschluss sagt, er gehe hin, um mit dem Fürsten zu kämpfen. In den Versen 20 bis 21, die beiden letzten Verse des Kapitels, heißt es: Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch ich will dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael. Euer Fürst Michael, euer, der Fürst des Volkes Israel. Ja, dies bedeutet, dass jetzt nun, bevor dieser Engel fortfährt, gegen diesen Fürsten von Persien zu kämpfen, dass er Daniel seine Botschaft überbringen wird, nämlich die Kapitel 11 und Kapitel 12. Hier wird also wieder gekämpft. Und wieder werden wir Zeugen davon, wie umkämpft Gottes Vorhaben mit Israel ist. Und wenn schon im Himmel, ja dann sowieso wird das den Ausdruck hier, oder das wird dann der Ausdruck dessen hier auf der Erde. Persien war damals das beherrschende Königreich, hat Israel gefangen gehalten und sie wollen doch das Volk nicht ziehen lassen. Das war ja schon immer so. Die finsteren Mächte wollen sich krallen, nicht loslassen. Aber dann endet dieses Kapitel mit dem Buch der Wahrheit. Doch will ich dir verkündigen, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Der Satz wird mit dem Doch eingeleitet. Und damit drückt das einen Gegensatz zu Vers 20 aus. Wir finden dieses mit satanischer Macht umkämpfte Israel. Doch. Das Doch hat eine gewaltige Botschaft. Gott macht damit klar: Ich habe einen festen Heilsratschluss gefasst. Das Wort der Wahrheit. Was immer diese mächtigen und bösen Engelsfürsten planen und tun, kämpfen, rebellieren und schäumen, doch es geschieht stets, was der lebendige Gott längst festgelegt hat und was zu diesen seinen herrlichen Zielen dient. Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch ich will dir verkünden, was in dem Wort der Wahrheit geschrieben steht oder aufgezeichnet ist. Es steht. Und das war für Daniel beruhigend. Und das ist auch für uns absolut kostbar und für uns absolut beruhigend. Und damit kommen wir langsam zum Schluss. Wir haben heute mit Daniel 10 einen Blick hinter die Kulissen erhalten. Das sind also mächtige Fürsten am Werk. Das sind Kämpfe. Satan hat seine Untertanen. Aber wir haben gesehen, die wirksamste Kraft, welche die Kinder Israels, aber auch wir, die Glaubensgeschwister der Gemeinde, das eigene Land, die eigene Stadt, die eigene Familie einsetzen können. Und das ist doch auch eidgenössischer Dank, Buß- und Bettag. Es ist nicht der Einfluss, den wir in der Öffentlichkeit haben. Es ist nicht der Einfluss einer Stimme bei der Wahl, nein. Die wirksamste Kraft, sie ist augenscheinlich unsichtbar. Es ist das Gebet. Das Gebet hat Einfluss hinter die Kulissen, in den Kampf hinter der Weltpolitik. Vielleicht verstehen wir heute noch nicht, was unser leises Gebet in dunkelsten Momenten wirklich bewegt hat. Aber unsere Gebete haben Einfluss bis in diesen Bereich, absolut gewaltig. Und wir werden es sehen, wenn wir bei Jesus sind, was deine und meine Fürbitte gebracht hat, was sich dadurch verändert hat. Fakt ist, kein Gebet war umsonst. Darum unterschätze nicht, was passiert, wenn du betest. Und noch ganz zum Schluss. Vor diesen Wesen, die wir heute betrachtet haben, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Warum? Weil wir in Christus sind. Römer 8, 38 und 39. Ich lese das nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Und meine Lieben, vor Christus, da zittert die ganze Dämonenwelt. Diese ganze finstere Welt ist auch nur geschöpflich. Aber Gott in seinem Sohn ist der Schöpfer von allem. Und in einer Begebenheit im Markus 5, Vers 7, da ruft der unreine Geist Jesus zu: Was willst du von mir, du Sohn Gottes? Ich beschwöre dich, quäle mich nicht. Stell dir einmal vor, diese unterschiedlichen Machtverhältnisse. Ich meine, Fürst von Persien, Fürst von Griechenland. Ja, wenn Jesus kommt, dein und mein Herr Jesus, dann sprechen diese: Bitte quäle mich nicht. Dieser Jesus, vor dem diese Mächte zittern, das ist der, der dich festhält. Heute, morgen, bis wir bei ihm sind, in alle Zukunft. Christus hält dich fest. Amen. Ja, wir wollen zum Abschluss nochmals gemeinsam beten und dann singen wir noch ein letztes Lied. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir als Gläubige tatsächlich alles wissen dürfen, Herr. Dass du uns Einblick gewährst durch deinen treuen Knecht, den Daniel, hinter die Kulissen. Dass wir sehen, was da sonst noch alles ist, Herr. Und dass wir so auch so manches, was wir menschlich nicht einordnen können, was sich zuträgt auf dieser Welt, dass wir die Antwort genau da haben. Und wir wollen dir danken dafür, dass wir solch eine Macht haben dürfen im Gebet, dass wir Einfluss haben dürfen in die unsichtbare Welt. Nicht gegen Fleisch und Blut ist unser Kampf, sondern gegen diese Mächte, Herr. Und danke, dass du ein solch seelsorgerlicher, liebender Gott bist, der unsere Schwäche kennt, der zu uns steht. Und wenn wir uns schwach fühlen, dürfen wir zu dir kommen. Du rührst uns an, du stärkst uns, du begabst uns zuerst, bevor du etwas forderst, Herr. Absolut gewaltig. Und dann, wenn wir unmittelbar danach wieder am Boden sind, vielleicht psychische Probleme haben, die kein Gemeindeglied, nicht mal die eigene Familie nachvollziehen kann. Da, wo wir abgestempelt werden, als vielleicht ja irgendwie ein Halbschlauer, Herr, da weißt du das. Was uns verletzt, was uns trübt, da ist deine Hand, die uns anrührt, die stärkt, die aufrichtet, Herr. Dafür wollen wir dir danken, dich loben und dich ehren und preisen. Es ist dein Sohn, der uns festhält. Amen.